Ich war ungefähr 5 Jahre alt, vielleicht auch 6, ich weiß es nicht genau. Da spielte ich mit Dani und Benny auf dem Spielplatz, genau der Benny, der hier Gitarre gerade gespielt hat. Und da waren kleine Holzhütchen, 3 oder 4. Und irgendwie kam uns die Idee, dass es spannend wäre, da jetzt ein Lagerfeuer anzumachen in diesen Holzhütten. Und ich war der Jüngste, wahrscheinlich haben sie mich deshalb geschickt, ich weiß es nicht, vielleicht auch damals noch der Jüngste und der Dümmste. Ich bin heimgerannt und habe Mama, Papa gefragt, ob ich Streichhölzer haben kann. Und große Wunder, sie haben Nein gesagt. Und ich erinnere mich dann nicht mehr dran, aber Papa hat es mir erzählt, dass er im Wohnzimmer saß und eine Stimme gehört hat, die sagte, jetzt mache ich Mamas Türe zu, jetzt mache ich Papas Türe zu. Also ich habe es laut artikuliert, oder Papa, war es so? Er nickt. Laut gedacht. Und dann bin ich zu dieser Schublade, die war hinter der Küchentür, und habe sie aufgemacht und habe die Streichhölzer rausgeholt. Und dann wurde ich erwischt, auf frischer Tat ertappt, und wir konnten aufgrund meiner bösen Eltern diesen Spaß nicht ausführen und kein Lagerfeuer in Holzhütten als 5-Jährige anmachen. So habe ich es zumindest damals empfunden, rückblickend jetzt natürlich. Ich sehe die Jungs, gucken in die Ferne und denken nach, ihr schmiedet gerade wahrscheinlich Pläne, wo ihr so Lagerfeuer machen könnt. Ich hielt es damals als 5-Jähriger für eine richtig interessante, spannende Idee, Feuer anzumachen. Hat man noch gesehen, das machen die anderen hier auch, warum nicht? Heute denke ich darüber nach und denke mir, wie dumm war ich als 5-Jähriger. Ich habe ein E-Mail-Archiv, also ich habe 2013 meine derzeitige E-Mail-Adresse geöffnet, und kürzlich, aus Versehen, kam ich ins Archiv rein, und da sind tatsächlich alle Mails bis 2013 zurück, und ich habe durch so ein paar uralte Mails durchgeklickt, die ich abgeschickt habe, und dachte mir, oh Samuel, wie du so als 20, 22-Jähriger geschrieben hast und was du für Gedanken hattest, das ist so dumm. Also das würde ich nie mehr so machen. Das ist voll dumm einfach. So redet man nicht mit Menschen. Die Ideen waren auch nicht sehr schlau oft. Und jetzt denke ich mir, als weiser 31-Jähriger hätte ich niemals mehr so gemacht. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn jetzt einige, die vielleicht schon 40 oder 60 sind, so an ihre Zeit denken, wo sie 31 waren, werden sie denken, wie dumm war ich damals, dass ich das gesagt oder das gemacht oder das entschieden habe. Hätte ich die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht hatte in den letzten Jahrzehnten, damals schon gehabt, ich wäre ganz, ganz andere Wege gegangen. Hätte ich nicht diesen Schiffbruch erlitten und diese Probleme gehabt. Da habe ich gelernt dadurch, und jetzt bin ich viel, viel weiser. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute stark, es geht so, bis man im hohen Alter ist, dass man zurückblickend denkt, ich bin jetzt weiser und ich hätte es jetzt ganz, ganz anders gemacht. Gottes Wort redet viel über Weisheit und ermutigt, drängt uns geradewegs dazu, nach Weisheit zu streben. Sehr hochinteressant bei Salomo, dass Gott es ihm so hoch anrechnet, dass er weise werden wollte. Und ich hoffe, dass das für uns ein großes Anliegen ist. Ich habe ursprünglich diese Bibelstunde genannt, weise werden mit den Psalmen. Aber weise werden, das ist so vage in gewisser Weise. Und ich habe auch den Eindruck, es gibt nicht den Zustand der Weisheit, wo ich sage, jetzt bin ich eine weise Frau oder ein weiser Mann. Jetzt sind meine Entscheidungen fundiert, in Gottes Wort gegründet, sicher erfolgreich. Man kann weiser werden, aber weise in einem vollkommenen Sinne, es geht nicht. Höchstwahrscheinlich wird man auch mit 70 und mit 60 noch Entscheidungen treffen, ein Verhalten an den Tag legen, wo man später darüber nachdenkt oder auf Gottes Wort einen überführt, man sagt, nee, das war nicht richtig von mir. Weise werden, vielleicht weise entscheiden wäre etwas treffender, um das einzugrenzen. Einer unserer schwäbischen Dichter, der ist leider vergessen, meine Schüler haben ihn nicht vergessen, aber vielleicht hätten sie ihn gerne vergessen, ich weiß es nicht, Karl von Gerock, wirklich ein sehr tiefsinniger Mann, er hat im 19. Jahrhundert in Stuttgart als Pfarrer gelebt und gewirkt und in der Stiftskirche gepredigt und viele Gedichte geschrieben. Palmzweige heißt ein Gedichtband, vielleicht kennen einige Ältere den Band noch, also nicht das Liederbuch vom Chor, das ist was anderes. Und er hat mal geschrieben in einem Gedicht, des Lasters Pfad ist anfangs zwar ein grüner Weg durch Auen, doch bringt sein Fortgang dir Gefahr, sein Ende Nacht und Grauen. Und ich glaube, das können wir ziemlich bestätigen. So des Lasters Pfad, das kann man ja gar nicht in unsere heutige Sprache übersetzen, das ist so altdeutsch tief, aber der Weg des Verderbens oder der Weg der Sünde oder der Weg des Unglücks, der ist anfangs wie ein gemütlicher Spaziergang durch grüne Auen. Wunderschön. Aber Gerox sagt, hier schon als älterer Herr geschrieben, gehst du diesen Weg weiter, wartet Nacht und Grauen. In ganz, ganz vielen Gedichten, also die Poeten, die haben dieses Thema der Weisheit und der Entscheidungen ganz, ganz oft bei sich. Robert Frost hat ein sehr, sehr berühmtes, sehr schönes Gedicht geschrieben, ein englisches, also amerikanisches Gedicht, Der unbegangene Weg. Und da sagt er genau das, ich bin an meine Kreuzung gekommen und da sind zwei Wege und ich denke nach und dann wähle ich den, der nicht so sehr betreten ist und sage, ich kann jetzt später noch zurückgehen und vielleicht nochmal überlegen, aber irgendwann bin ich so weit gelaufen, ich finde den Weg nicht zurück. Und dann denkt er das ganze Gedicht drüber nach, was wäre, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre? Was wäre, wenn ich nicht hier lang gegangen wäre? Aber er muss weiterlaufen, er kommt nicht mehr zurück. Ich bin so froh, dass wir Gottes Wort haben, dass wir nicht empirisch vorgehen müssen, alles in Versuchen ausprobieren müssen. Ich empfinde das als eine riesige Last des säkularen Menschen heutzutage, dass er alles ausprobieren muss, um sagen zu können, ob es etwas für ihn und seine Identität ist oder nicht. Geh deinen Weg, hör auf dein Herz, schau, ob es was für dich ist. Ja, und wenn es nichts für mich ist, wenn Grauen und Nacht auf mich wartet, ja, dann versuch wieder zurückzugehen und versuch den nächsten Weg zu gehen. Und wenn ich nie ins Licht komme, probier's, versuch's. Ich empfinde es als eine riesige Last, als ein Elend, das sich der zeitgenössische Mensch ohne Gott selbst auferlegt hat. Und wir haben Freiheit, Freiheit durch Wahrheit, wirkliche Freiheit. Was auf den ersten Blick nach Gebundenheit aussehen mag, nach Fesseln, mein Leben nach einem antiken Buch auszurichten, ist in Wahrheit Freiheit, pure Freiheit. Zu wissen, ich gehe einen Weg, den ich nicht erproben muss, ob er funktioniert. Wenn ich ihn im Gehorsam gehe, ist er gewiss wahr und führt gewiss zu Erfolg. Das ist eine unendliche Freiheit. Selbst wenn es sich völlig falsch anfühlt, ist der Weg der Wahrheit Gottes der Weg nicht des Lasters, wie Gerock es nennt, sondern der Weg der Gerechtigkeit, ein Weg, der nicht in Nacht und Grauen endet, sondern in Glück. Gleich der erste Psalm, den hatten wir uns ja schon immer wieder auch angeschaut, gleich der erste Psalm gibt uns ja schon diese zwei Wege vor. Der Weg des Frevlers einmal und der Weg des Frommen. Was sagt Psalm 1? Gleich, das ist ja der Start, wie der Titel von den Psalmen, wohl dem oder glückselig, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Ihr Lieben, hier sehen wir schon, im Rat der Gottlosen spricht jetzt Überzeugungen an. Gedanken haben eine unglaubliche Macht auf uns. Wenn wir uns in den Einfluss von gewissen Gedanken begeben, gewinnen diese Gedanken Macht, unweigerlich. Es ist so, so hat Gott uns gemacht. Und die Psalmen steigen damit ein und sagen, wohl dem, der nicht in das Einflussgebiet von Menschen kommt und darin wandelt, also nicht einen kurzen Abstecher macht, sondern darin lebt, sich damit befasst, das in sich aufsaugt, denn dieser Weg, es ist ein Weg des Frevels, es ist ein Weg des Verderbens. Wohl dem aber, sagen die Psalmen gleich zu Beginn, der Weg des Frommen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Und hier sehen wir schon Unterschiede in den Formulierungen Rat der Gottlosen und Gesetz des Herrn. Rat ist Meinung, Rat ist Empfindung, Idee. Wie hättest du das gemacht? Ich hätte es so gemacht. Echt? Ja, ich probiere es mal. Das ist der Rat. Es kann funktionieren, es kann nicht funktionieren. Und gegenübergestellt das Gesetz des Herrn, das ist absolut. Und das ist eine Frage des Vertrauens, ob ich dem vertraue. Aber jetzt kommt die Weisheit ins Spiel und das macht es jetzt so schwierig. Und ihr Lieben, wir kennen das alle, da bin ich mir sicher. Jetzt sind diese zwei grundsätzlichen Wege da. Aber der Weg des Frevels, der Weg der Sünde, der ist ja oft völlig klar. Soll ich stehlen? Nein, da muss ich nicht weise sein. Das ist einfach falsch. Da brauche ich nicht schlau sein. So wie damals, wie ich jetzt denke, soll ich in einer Holzhütte ein Feuer machen? Nö. Da gehört nicht riesige Weisheit dazu. Das ist simpel, das ist klar, das ist eindeutig. Aber Weisheit kommt jetzt ins Spiel, wo es nicht klipp und klar um Sünde geht, sondern um Abwägung. Wenn ich mich so verhalte, wenn das meine Überzeugung ist, dass das richtig ist, Was passiert dann mit meinen Freundschaften zum Beispiel? In welche Richtung geht das Ganze? Ich rede nicht von Sünde, sondern jetzt ist es passiert, der Konflikt ist da. Ziehe ich mich zurück? Konfrontiere ich es? Bin ich einfach still? Zeige ich ihm durch Nichtbeachten das, was nicht stimmt? Bin ich umso freundlicher, dass er es nicht merkt? Merkt ihr, jetzt ist nicht, das eine ist nicht Sünde und das andere ist völlig richtig. Jetzt kommt die Frage, wie verhalte ich mich? Und je nachdem, welche Entscheidung ich treffe nach Situation, bringt es mich auf Wege oder Abwege. Und wir kennen es, ihr Lieben, ich kenne es, ich bin mir auch ganz sicher, ihr alle, dass man in diesen, oft ja in diesen kurzen Reaktionen, man kann ja nicht jedes Mal sagen, jemand kommt in den Raum, Moment mal, geh nochmal raus, ich denke nochmal kurz nach, wie ich mich dir gegenüber jetzt verhalte, sondern das muss passieren, das muss jetzt da sein, da muss jetzt ein Verhalten, eine Entscheidung kommen. Wie sieht es mit Finanzen aus? Wenn ich das so tue, wohin bringt es mich irgendwann mal? Beruf, welchen Weg schlage ich ein? Ich rede nicht von diesen riesigen Entscheidungen, welchen Beruf wähle ich, sondern strebe ich das an, Teamleiter zu werden? Welche Konsequenzen hat es? Welche Konsequenzen hat es auf meine Familie? Auf meine Bibellese und mein persönliches Glaubensleben? Muss ich Entscheidungen treffen, die mich in Gewissensängste und Nöte bringen werden? Und so die von diesen Art von Dingen sprechen wir, Sexualität, Freizeit, jegliches Lebensgebiet, in dem wir stecken, erfordert Weisheit. Und das macht es so schwierig. Und das macht es aber auch so schön, Menschen als Leiter zu haben, die wirklich weise sind. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon einmal in den Genuss kamst, unter einem Chef zu arbeiten, der wirklich ein weiser Mensch war. Das ist so ein Genuss, das ist so schön. Wo du nicht alles hinterfragst und böse Absichten vermutest, sondern ein integrer Mensch, der nachdenkt, im besten Falle gottesfürchtig ist, und wo du sagst, doch, es ist ein weiser Mensch, ich kann dem folgen, es ist wunderbar. Den Blick, den er hat, auch in die Zukunft, das ist ein weiser Blick und ein weiser Wunsch. Zwei Wege zur Wahl. Das Problem, und deswegen, ich würde es hier ganz gerne noch einmal trennen, das Problem, ihr Lieben, das wir vor uns haben, ist, dass unsere Frage nicht, bei der Weisheit nicht so sehr die Frage nach Sünde ist. Der Gehorsam fragt, ist das Sünde oder nicht? Und da haben wir ja Gottes Wort und es sagt uns klipp und klar, was richtig und falsch ist. Lüge ist immer falsch. Es gibt nie eine Situation, wo Lüge richtig ist. Punkt. Das versteht ein Kind. Das ist simpel, klar und einfach. Hass ist immer falsch. Immer. Ausgelebter Hass, wie wir es letzte Woche gehört hatten, über Zorn brüten, es ist immer falsch. Es ist immer ein Weg, der ist unweise, der ist gefährlich, der bringt uns in ganz, ganz, ganz schlimme Gebiete. Aber die Weisheit, sie fragt, werde ich durch dieses Verhalten X, werde ich durch diese Entscheidung, die ich treffen muss, Gott mehr ehren und mehr gefallen? Wird Gott wirklich groß gemacht dadurch? Oder sind es vielleicht doch Dinge, wo ich aufpassen muss, wo ich genau nachdenken muss, wo führt mich das dann am Ende hin? Ich will es an einem Beispiel machen. Da ist eine Familie und sie wohnen in einem kleinen Häuschen. Nicht jedes Kind hat ein Zimmer. Das Esszimmer ist jetzt nicht riesig. Die Küche ein bisschen alt und man ist so ein bisschen unglücklich mit dem Ganzen. Und irgendwann reift der Gedanke, der Mann bekommt noch eine kleine Gehaltserhöhung. Jetzt könnte es reichen. Komm, wir kaufen uns in der nächsten Stadt ein Haus, super Angebot, das werden wir so schnell nicht mehr finden. Und jetzt denken Sie darüber nach, es wird immer klarer und Sie haben es besichtigt und die Bank sagt zu und vielleicht kennt ihr diese Situation, es wird immer aufgeregter, weil das, was nur ein Traum war, wird immer mehr zu einer echten Realität. Und jetzt gibt es Fragen des Gehorsams, die sind so simpel und so klar, da braucht man nicht sonderlich weise sein. Soll ich Handwerker schwarz arbeiten lassen? Ich spare mir ja Geld. Die Antwort ist nein. Ganz egal, da musst du jetzt überhaupt keine Weisheit walten lassen. Das wäre Betrug. Du hintergehst den Staat, dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Punkt. Da muss man jemand um Rat fragen. Es ist einfach, schlicht und ergreifend falsch. Und es ist die Frage des Glaubensgehorsams, hier zu sagen, nein, ich tue es nicht. Aber was ist, wenn diese Familie jetzt als gottesfürchtiger Mann und Frau, die sagen, wir wollen Gott ehren, die sich die Frage stellen, welche Auswirkungen wird der Hauskauf auf unser Gemeindeleben haben? Nur mal eine Frage zu nehmen. Welche Auswirkungen wird es auf unser Bild von Mann und Frau haben? Von der Rolle eines Vaters und einer Mutter? Müsste die Frau arbeiten gehen? Müsste der Mann Überstunden machen? Welche Auswirkungen wird es auf die Freundschaften unserer Kinder haben? Und jetzt könnte man diese ganzen Punkte durchspielen. Auf einmal merkt man, hier geht es nicht um richtig und falsch. Hier geht es um Weisheit. In die ferne Zukunft gedacht, in 10 Jahren, in 20 Jahren, vielleicht in 50 Jahren, wenn ich alt und grau bin, wird dieser Weg, den wir jetzt einschlagen, diese Entscheidung, dieses Verhalten von uns, wird es Gott ehren und gefallen oder nicht? Wird es vielleicht eine riesige, riesige Falle für uns sein? Und jetzt ist Weisheit gefragt. Und das macht es am allerschwersten. Vielleicht geht es euch anders, aber für mich ist es so, in diesen Optionen, wo man wählen kann und nicht sagen kann, manchmal wünscht man sich, Gott, sag's doch einfach in deinem Wort. Da muss ich jetzt nicht drüber beten und grübeln und Menschen um Rat fragen und dann einen Weg wählen in der Hoffnung, dass er richtig ist. Die Psalmen, sie sprechen darüber und ich will 5 Punkte mit uns anschauen, die sind nicht erschöpfend. Also die Psalmen hätten noch mehr zu bieten. Und die Bibel im Gesamten auch noch mehr, aber das sind 5 Aspekte, die mir beim Studium der Psalmen in Bezug auf Weisheit und Entscheidungen besonders ins Auge gestochen sind. Und die würde ich gerne mit euch durchgehen. 5 Punkte, das sind nicht Handlungsanweisungen, sondern viel eher Grundüberzeugungen. Ich würde sagen, ein weiser Mensch ist ein Mensch mit guten Grundüberzeugungen, guten Stoßrichtungen, die er einmal eingeschlagen hat in seinem Leben, die wie so Leitplanken ihn führen und in diesem Rahmen trifft er Entscheidungen. Ein weiser Mensch ist nicht so jemand, der jede kleine Entscheidung immer richtig fällt, aber der wahre, gottgefällige Grundüberzeugungen hat, die ihm in diesem täglichen Kampf um Entscheidungen und Wege und Verhaltensweisen helfen. Und die erste Grundüberzeugung, die uns die Psalmen lehren, ist, durchdenke Dinge vom Ende oder vom Lebensende her. Durchdenke die Dinge vom Ende her. Ich habe kürzlich diese Formulierung gehört, wo jemand sagte, du kannst in deinem Leben nicht viele Berge erklimmen, weil es Zeit braucht und Vorbereitung und Kampf ist. Deswegen überleg dir ganz genau, welche Berge will ich erklimmen. Also ich spreche offensichtlich nicht über Bergsteiger. Ich denke, das verstehen wir. Das mag ich so, also ist nicht so ganz mein Ding. Aber welche Berge will ich erklimmen? Wo sind Dinge, wo ich sage, wenn ich einmal 70 oder 80 werde und die Kraft nachlässt, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, was sind Pfeiler, was sind Berge, wo ich sage, das will ich geschafft haben. Das will ich gemacht haben. Und ich spreche jetzt natürlich nicht, wir sind eine Kirche, wir predigen Gottes Wort von Karriere und solchen Dingen dieser Art. Welche Länder will ich bereist haben? So würde jetzt der Weltmensch vielleicht darüber denken. Nein, was sind für mich die wirklich grundlegenden, wichtigen Dinge, wo ich weiß, das wird mich Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte kosten, aber diesen Berg will ich nach 30 Jahren Arbeit, so der Herr will, erklommen haben. Schaut mal, wie es im Psalm 90 steht, in diesem wunderschönen, auch irgendwie ja, fast schon traurigen, weil so endlich gesinnten Psalm. Es ist ein Psalm, der uns so unsere Vergänglichkeit vor Augen führt. Und hier betet Mose, von dem wir wissen, es war der sanftmütigste Mann, es war ein weiser Mann, er hat jahrzehntelang ein widerspenstiges Volk geführt, war der Leiter eines Volkes, das ihn eigentlich oft gar nicht als Leiter haben wollte. Und in dieser Summe seiner Lebens- und Gotterfahrungen schreibt er, Vers 10 bis 12, die Tage unserer Jahre, es sind 70 Jahre, und wenn in Kraft 80 Jahre, und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deiner Furcht gemäß deinen Grimm? So lehre uns denn, zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Mose lehrt hier und sagt, ein Mensch, der das Leben vom Ende her denkt, vom Zeitpunkt seines Todes und seines Wiederaufwachens vor Gott, wer das tut und mit dem Blick vom Ende her sagt, da will ich stehen, nicht das will ich erreicht haben. Das können wir sowieso nicht bestimmen, das werden wir gleich noch sehen. Aber das sollen wichtige Grundüberzeugungen gewesen sein, die ich kompromisslos, nicht pragmatisch, sondern ohne Kompromisse gegangen bin. Moses sagt, das ist weise. Vom Tod, vom Ende her zu denken und zu sagen, wenn ich zurückschaue, dann sollen diese Dinge geschehen sein. Ich kann sie dir jetzt nicht sagen in deinem Leben. Ich kann es als Gedankenanstoß mitgeben, dich zu Hause hinzusetzen, für dich persönlich. Und das braucht jetzt Zeit und Ruhe. Sowas macht man nicht auf einer Zugfahrt mal kurz nachdenken. Ja, das sind die Berge meines Lebens, die will ich erklommen haben, das mache ich dann. Das braucht Zeit und Gebet und Nachsinn. In sich kehren, auf Gott schauen. Aber ihr Lieben, vor wie viel Bösem wird das bewahren? Eine meiner Grundüberzeugungen, nur ein Beispiel ist, ich will am Ende meines Lebens, ein großer Wunsch ist, als ein Mann der Gemeinde bekannt zu sein. Was ist bekannt? Also nicht, dass die Menschen mich kennen, aber wenn jemand an mich denkt, wenn ich nicht mehr da bin, wünsche ich mir ganz, ganz arg, dass man mich irgendwie mit der Gemeinde in Verbindung bringt. Nicht, was ich da erreicht habe oder nicht erreicht habe, sondern ich bin überzeugt vom Wort Gottes. Gemeinde ist so wichtig, das ist Gott ein so großes Anliegen. Es ist sein Reich aus dieser Welt, dass ich als Christ mir kaum was Schöneres vorstellen könnte, wie am Ende meines Lebens sagen zu können, ich habe meine größte Kraft und Zeit, ganz, ganz viel von dem, was Gott mir gegeben hat, hier gelassen in der Gemeinde. So eine Sache, wo ich sage, das ist so ein großer, großer, großer Berg im Leben. Und damit meine ich nicht Gemeindeleitung, das ist nicht was für die Pastoren, sondern ich glaube, das sollte für jeden Christen eine Sache sein, wo man sagt, etwas, was Gott so wichtig ist, dass er seinen Sohn dafür gegeben hat, das soll mir ganz, ganz wichtig sein in meinem Leben. Da will ich viel Zeit verbringen, da will ich mit Menschen zusammen gewesen sein, da will ich gebetet haben, da will ich gesehen haben, wie Menschen zum Glauben kamen. Das wünsche ich mir ganz, ganz arg. Hast du diese Berge deines Lebens? Hast du diese Dinge bestimmt? Schaut mal, warum macht es weise? Na gut, jetzt hat er sich halt entschieden. Weil jetzt plötzlich Prioritäten ins Leben kommen, wo ich Entscheidungen dann ganz konkret treffe, die einen riesen Unterschied machen am Ende. Diese Summe dieser kleinen Dinge wird am Ende eine riesige Auswirkung haben. Bin ich beim Gebet meiner Gemeinde? Wenn mir die Gemeinde so wichtig ist, dann bin ich da. Und ich sage das jetzt gar nicht ermahnend, kommt alle. Aber merkt ihr, wie Weisheit mit einer Grundüberzeugung einhergeht. Und andere Dinge, die nicht so wichtig sind, fallen weg. Und ich muss mich nicht fragen, Abend für Abend, am Samstagabend, gehe ich morgen, gehe ich nicht. Oh, der Dienst, vielleicht lasse ich es doch lieber. Sondern nein, es ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, weil es meinem Herrn wichtig ist. Es sollten nicht zu viele Dinge sein. Ich denke, wenn wir einen Paulus gefragt hätten, er hätte gesagt, 1. Korinther 2, und ich habe nichts unter euch gekannt als Christus und ihn als Gekreuzigten. Ich habe nicht mal getauft, sagt Paulus. Ich habe so eine hohe Berufung von Gott bekommen, Gemeinden zu gründen und das Evangelium zu predigen, dass ich nicht mal meine Zeit verschwendet habe mit Taufen bei euch Korinthern, sagt er. Ich glaube, er sagt, zwei Leute habe ich nur bei euch getauft. Das haben andere machen. Apollos und so, die haben dann alles weitergemacht. Das war meine Sache und dem kam nichts in den Weg. Das war meine Berufung und es ist so weise. Ich glaube, jemand, der das nicht hat, diese Grundüberzeugungen, wo er sagt, das will ich, der wird wie ein Schiff von Wind zu Sturm hin und her getrieben. Und eine große Unzufriedenheit kommt auch im Leben auf, weil man gar nicht so recht weiß, wo steuere ich hin? Was will ich? Und nicht menschliche Ziele, sondern was will Gott von mir? Durchdenke Dinge vom Lebensende her. Nehmen wir unser Hausbeispiel. Die Familie, es würde ihr gut tun, in einem größeren Haus zu wohnen. Aber sie durchdenken es vom Ende her. Sie wüssten, wir würden 20 Kilometer weiter weg von der Gemeinde kommen. Vielleicht wir würden unseren Kindern die Freundschaften nicht mehr ermöglichen, die sie jetzt haben. Ich müsste sehr, sehr, sehr viel mehr arbeiten, um die Raten zahlen zu können. Es wäre echt schön, aber ich glaube, es wäre für uns in dem Moment jetzt nicht weise. Wir machen es nicht. Vielleicht durchdenken sie es und sie kommen aber zu der Überzeugung und sagen, doch, das wird uns helfen. Es wird uns helfen, unseren Grundüberzeugungen treu zu bleiben. Und da ist Weisheit gefragt. Und übrigens, die Bibel sagt uns, ich gehe ansonsten hier nicht mehr darauf ein, es sagen die Sprüche, ich habe nie gezählt, gefühlt dutzende Male, wir brauchen Ratgeber. Und auch nicht nur die Jungen brauchen Ratgeber. Im Alter kommt mehr Weisheit und Erfahrung. Aber auch einem 50-Jährigen würde es gut tun, bei wichtigen Entscheidungen zu einem Bruder oder zu einer Schwester zu gehen, einem Vertrauensmenschen und ihn um Rat zu fragen, um Gebet zu bitten. Sagen, ist es ein guter Weg? Wir brauchen Ratgeber. Zweitens, ein weiterer Punkt, den uns die Psalmen nennen und wo ich erst in der Vorbereitung gemerkt habe, wie oft ich wohl schon in diese Falle getappt bin, orientiere dich niemals am Wohlergehen anderer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich treffe schon gerne so Entscheidungen. Ich schaue einfach, der hat es doch auch gemacht und ich finde, ihm geht es viel besser wie mir. Also so wirkt es zumindest. Der hat es gemacht und dem scheint es richtig gut zu gehen. Ich mache das, glaube ich, auch. Vielleicht haben es 5 gemacht und ich finde es richtig gut, was die jetzt geschafft haben damit. Ich mache es auch. Die Psalmen warnen uns eindringlich, wirklich eindringlich, vor diesem, ich vergleiche und dann treffe ich die Entscheidung, weil dieser Erfolg ist trügerisch, extrem trügerisch. Psalm 73 ist ja ein sehr bekannter Psalm von Asaf. Aber schaut mal, wie Asaf als höchstwahrscheinlich geistlicher Mann, wir kennen ihn jetzt nicht sehr gut, aber er hat immerhin einen Psalm geschrieben, er war ein Liederschreiber Israels. Aber dieser geistliche Mann, der sieht andere und der würde am liebsten genau das machen, was die machen. Schaut mal, wie er das schreibt. Gewiss, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, schaut mal, wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen. Um nichts wären meine Schritte ausgeglitten. Adolf sagt, hey, das war so knapp. Ich stand kurz davor, einen Weg einzuschlagen, der mich komplett aufs Glatteis geführt hätte. Und was hat ihn dazu bewogen? Einen eigentlich, können wir meinen, weisen, gottesfürchtigen Mann, Vers 3, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. Nicht sind sie im Ungemach der Sterblichen und mit den Menschen werden sie nicht geplagt. Ich verstehe ihn, wirklich. Ich verstehe ihn so richtig, dass er sagt, hey, mir geht's dreckig, mir geht's überhaupt nicht gut. Dann gucke ich zu meinen Nachbarn, Kühlschrank voll, schönes Auto dort. Die scheinen auch emotional nicht besonders durch den Wind zu sein. Denen geht's gut, die sind glücklich, die feiern ihre Feste, die sterben sogar, so scheint es hier, in Frieden. Und ich, und dann geht er auf seine ganzen Probleme ein. Und er sagt, ey, dieser Druck wurde so groß, einfach hinzuschmeißen und sagen, hey, wenn es denen so gut geht, dann mache ich es auch. Aber wenn man dann diesen Psalm weiterliest, ich gehe jetzt nicht auf alles ein, dann sagt Asaf, hey, das war so knapp, ich wäre fast ausgerutscht. Aber dieser scheinbare Erfolg, er ist so trügerisch. Und er geht weiter im Psalm darauf ein und sagt, es sind Wege des Todes. Es sind Wege, die sie in den Abgrund führen werden. Orientiere dich nicht am scheinbaren Wohlergehen anderer. Und ich glaube, 3000 Jahre nach Asaf oder wie viele, 2500 Jahre danach, sind wir noch ums Hundertfachte geplagt damit. Weil wir den ganzen Tag beim Scrollen das Wohlergehen anderer sehen. Ich bin mal vor kurzem auf, wie heißt die Seite? Ich habe was gesehen, Pinterest. Ich wollte was schauen wegen was so ein Projekt. Ey, ich wurde so unzufrieden mit meinem Leben. Alles perfekt. Die Gärten mit runden Wegen und überall brennt Feuer. Und, also so nicht das Haus, sondern halt in so Glasfeuerdinger. Und ich dachte, ey, was für eine Bruchbude wohne ich eigentlich, bei denen der Rasen alles ist. Und die haben sogar noch Kinder. Und der Rasen ist trotzdem perfekt. Wie machen die das? Und ich dachte mir, ey, wenn ich täglich eine Stunde auf dieser Plattform verbringen würde, ich glaube, ich würde alles wieder abreißen und neu machen, aber das wäre halt so dumm, weil das ist der scheinbare Erfolg, das ist eine Fake-Welt. So wie wenn man ins Möbelhaus geht und diese schönen Zimmerchen überall sieht, boah, wenn ich mir jetzt dieses Bett kaufe, habe ich genau das Zimmer und dann baue ich das Bett auf und denke mir, ist auch nicht so schön, also ist halt mein Zimmer mit einem anderen Bett, aber diese perfekte IKEA-Welt habe ich jetzt doch nicht geschaffen. Scheinbares Wohlergehen, Fake-Welten, wir sind so konfrontiert damit. Und wir dürfen nicht vergessen, ihr Lieben, Gott war es so wichtig, uns vor Vergleichen und Neid zu warnen, dass er es in seine 10 wichtigsten Regeln gepackt hat. Es ist Gott extrem wichtig und wir tun wirklich, es ist extrem unweise, das wäre auch so eine Grundüberzeugung vielleicht, mich in diese soziale Medienvergleichswelt zu begeben und mich unter ständigen Beschuss zu geben. Wenn du dich dann wunderst, warum du unzufrieden bist, es liegt völlig auf der Hand. Scheinbarer Erfolg, scheinbares Wohlergehen anderer. Und dann lässt sich das YouTube-Traumpaar scheiden. Wie kann das sein? Das war doch alles perfekt. Auf YouTube war es perfekt. Aber sie kämpfen noch mit genau denselben Dingen, mit genau denselben Problemen. Orientiere dich nie am Wohlergehen anderer, sondern Asaf, er geht dann darauf ein und er schreibt, Vers 28, in 73, 28, ich aber, Gott zu nahen, ist gut für mich. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, um alle deine Taten zu erzählen. Irgendwann wälzt er diese innere Not ab und sagt, komm, weg mit den Vergleichen, weg mit der Orientierung an dieser Welt. Eins weiß ich, an einem Ort geht es mir gut und es ist bei Gott. Ich glaube, ihr Lieben, wenn wir diese Grundüberzeugung haben, egal wie gut es dem anderen zu gehen scheint, ich will bei meinem Herrn sein. Und egal wie verlockend das Angebot scheint, auf schnelles Glück durch dieses Möbelstück und durch diesen Garten und durch dieses, was auch immer, diesen Urlaub, ich will meine Entscheidungen treffen. Mit der Frage, nahe ich mich Gott, ehre ich ihn dadurch. Ein dritter Punkt, und da wäre ich nie drauf gekommen, nie. Das kam beim Lesen durch die Psalmen, ich habe einfach nach allen Psalmen, wo das Wort Weise kommt, gesucht und dann bin ich auf Psalm 41 gestoßen. Und Psalm 41 bringt Glück, Wohlergehen mit einem Punkt zusammen. Achte auf schwache und geringe Menschen. Investiere in die, die nichts geben können. Wir tendieren wahrscheinlich von unserem sündigen Ich her, wir umgeben uns gerne mit Menschen, wir verbringen gerne Zeit mit Menschen und laden sie ein und essen mit ihnen im Geschäft zum Mittag, die bedeutend sind, die was zu sagen haben, die interessant sind, die noch interessantere Freunde haben, zu denen ich dann vielleicht auch Kontakt bekomme. Und der Psalmist sagt was ganz, ganz Interessantes hier. Für die Welt völlig unsinnig, völlig seltsam, völlig komisch, glückselig, Psalm 41, 2, glückselig, wer Acht hat auf den Armen. Am Tag des Unglücks wird der Herr ihn erretten. Ich habe diesen ganzen Psalm nicht in der Tiefe verstanden, weil er dann auf große Probleme eingeht, die ich nicht ganz mit diesem ersten Punkt in Verbindung bringe. Aber ich denke, diese Aussage ist klar. Sie steht direkt zu Beginn und es ist klar, was David hier sagen will. Er will sagen, Gottes Segen lag auf meinem Leben, wenn ich jetzt zurückschaue, weil ich Acht hatte auf Schwache, auf Geringe, auf Menschen, die mir nichts geben konnten. Investiere dich in die, die nichts geben können. Ich habe immer wieder, und das fasziniert mich, das ist so schön, wenn ich das sehe. Ich sehe, in der Schule beobachte ich es manchmal, dass manche Mitschüler mit Mitschülern Zeit verbringen, sich um die kümmern, wo ich weiß, wenn ich mir die Klassengemeinschaft beobachte, da gibt es viel coolere Kinder. Da gibt es Mitschüler, die wären viel hilfreicher beim Abschreiben, beim Hausaufgaben schnell noch kopieren davor, bei den coolen Stehen in der Pause. Und das ist einfach ja wichtig, auch verstehe ich. Ich war ja auch mal 12 und 10 und 15. Aber ich bewundere das so sehr. Manchmal beobachte ich Kids, da kommt jemand neu in die Klasse und ist jetzt jemand Ruhigeres, nicht jemand, der sich gleich zu den Coolen stellt und mitredet. Und dann gehen andere auf diese Person zu und verbringen Zeit damit. Wenn ich sowas sehe, denke ich mir, wie schön ist es, wie weise von diesen jungen Kids manchmal. Wenn ich sowas in der Gemeinde sehe, wie man sich um Menschen kümmert, ohne was kriege ich davon, was habe ich davon, sondern vielleicht habe ich gar nichts davon, vielleicht habe ich einfach Arbeit davon. Vielleicht habe ich einfach andere Probleme davon auf meiner Schulter, aber ich liebe diesen Menschen, weil mein Herr mich liebt und ich kümmere mich um ihn. Glückselig, wer Acht hat auf den Armen. Ihr Lieben, ich glaube wirklich, das könnten wir zu einer unserer Grundüberzeugungen mit hinzufügen, die uns auf einen Weg der Weisheit und der Gottgefälligkeit bringen, zu sagen, die Welt, sie schaut nach Einfluss und nach Status von Menschen und wie spannend sind diese Menschen. Jesus, er ging ganz anders mit den Menschen um. Er nahm sich Schwaches, Geringes und er liebte es. Wunderbar. Ein Weg der Weisheit. Ein weiterer Punkt, den die Psalmen uns nennen, meide jegliches Selbstvertrauen. Wir leben in einer Zeit, wo Selbstvertrauen ganz, ganz groß angesagt ist. Habe ich sogar in der PH gelernt, im Lehramtsstudium. Erziehung ist eigentlich das Führen zu Autonomie, die Autonomie des Wesens, des Menschen, also zur Unabhängigkeit. Das wäre das Erziehungsziel. Die Bibel sagt uns genau das andere. Eine richtige Erziehung ist von Kindern, ist eine Erziehung in die Abhängigkeit Gottes. Die Psalmen, sie haben ja diesen wunderbaren Spruch in 127, 1 und 2. Viele kennen ihn auswendig. Ich habe es immer wieder von der älteren Generation gehört, wenn man was erzählt, und dann kommen diese beiden Verse, die sich tief eingebrannt haben in die Seele. Psalm 127 von Salomo. Und ich weiß nicht, zu welcher Lebenszeit er es geschrieben hat. Wenn man mal so den ganzen Psalm liest, vielleicht auch eher am Ende seines Lebens, wo er reuevoll zurückblickt auf sein Selbstvertrauen, auf sein Ich kann das selber. Auf sein Weggleiten von Gott. Ich weiß es nicht genau, aber er schreibt, wenn der Herr das Haus nicht baut, vergeblich arbeiten daran die Bauleute. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, vergeblich wacht der Wächter. Und Vers 2 ist nicht so abstrakt, der ist dann ganz praktisch. Vergeblich ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, spät aufbleibt, das Brot der Mühsal esst, so gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Ihr Lieben, Selbstvertrauen ist, das ist Gift, pures Gift für den Gläubigen. Wird schon, kriege ich hin, das schaffe ich. Zwar, wenn ich zurückschaue in meine persönlichen letzten Jahre oder meine Entwicklung so als Teenager, Jugendlicher, diese Haltung hatte ich zu den meisten Dingen in meinem Leben. Kriege ich schon hin. Wird. Klar, man braucht auch ein bisschen Gott dafür. Wäre auch gut, wenn er mich da unterstützt jetzt darin. Aber kriege ich schon hin. Wird schon laufen. Wer mit der Einstellung geht, der, den wird Gott in seiner Liebe zerbrechen, fallen lassen, nicht in dem absoluten Sinne, aber damit ein Zerbruch stattfindet, weil das ist ein Weg des Todes. Das ist ein Weg, der führt nur ins Unglück. Meide jegliches Selbstvertrauen. Ich glaube, ihr versteht mich. Ich rede nicht davon, dass wir kein Selbstwertgefühl haben sollen und verschreckt anderen begegnen sollen. Davon rede ich überhaupt nicht. Aber diese Grundüberzeugung, Gott ist es, der alles wirkt. Schaut mal, Vers 2 nennt ja die ganzen Bemühungen des Menschen. Früh aufstehen, spät aufbleiben, hart arbeiten. Also ich schaffe das schon. Und der Psalmist sagt, Salomo sagt, nein, du schaffst es nicht. Es wird vergeblich sein. Gott ist es, der diese Dinge wirkt, der alles Gute wirkt. Wenn wir vor Entscheidungen stehen und diese Haltung haben, Gott, ich bin mir bewusst, dass ich dich absolut brauche, dass ich es nicht allein schaffe. Hilf mir, wenn wir mit dieser Haltung an etwas gehen, da ist Demut dabei. Da ist kein Stolz, kein ich schaffe es, sondern es ist Demut pur. Und das ist die Haltung, die wir brauchen, um einen Weg, ein Leben der Weisheit zu leben. Und ein fünfter Punkt, sei bereit, gegebenenfalls jede derzeitige Überzeugung aufzugeben. Wir sollten bereit sein, Überzeugungen, die wir haben, über Bord zu werfen, wenn Gott uns zeigt durch sein Wort und durch seinen Geist, dass diese Überzeugung nicht richtig ist. Und das ist vielleicht das Allerschwerste. Wir sind so geprägt in unserer Kultur, in unserer Denke, dass es unglaublich schwer ist, tiefe Überzeugungen, die einem anerzogen wurden oder die einen vielleicht sogar identifizieren, ja, vielleicht sogar fast die Identität von jemandem sind, zu sagen, ich werfe es über Bord, wenn ich erkenne, Gott, dass es nicht dein Wille ist, dass es nicht richtig ist. Mir ging es so in den letzten Jahren in einigen Punkten, also natürlich jetzt nicht in grundlegenden Sachen, also wie das, ich bin Christ und ich glaube an Christus, aber in manchen Aspekten musste ich sagen, mein Bild von dieser Sache war nicht richtig. War falsch eingestellt und ich muss jetzt bereit sein, vielleicht auch den Preis zu bezahlen, die Konsequenzen zu tragen von Jahren eines Weges, die nicht richtig waren, wo ich es aber dachte, aber ich bin bereit, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich war im Gespräch mit Menschen, die sogar bereit waren, ihren Beruf aufzugeben, den sie viele Jahre ausgeübt haben, weil sie irgendwann zu der Überzeugung gekommen sind und sagen, was ich mache, ist eigentlich meinen Kunden belügen. Und ich kann es nicht mehr. Und ich bin bereit, die Kosten zu tragen. Bin bereit, hier eine Überzeugung, die ich hatte, vielleicht einen harten Weg, den ich durch Studium und alles hatte, um in diese Position zu kommen, bin bereit, es aufzugeben. Wir sollten bereit sein, und ich glaube, dass das mit ein Aspekt von Gottesfurcht ist, wie wir häufig in dem Psalm lesen, Gott zu fürchten, dass wir uns ganz unter seinen Willen unterstellen. Schaut mal Psalm 112, Vers 1. Hier ist von Gottesfurcht die Rede, so ähnlich wie in Sprüche 1. Und hier schaut mal, wie die Gottesfurcht in Verbindung mit etwas gebracht wird. Psalm 112, lobt den Herrn, glückselig der Mann, der den Herrn fürchtet. Jetzt, was tut ein Mann und eine Frau, die den Herrn fürchten, der großes Gefallen hat an seinen Geboten? Hier wird das Wort Gottes, also der Wille Gottes, mit der Furcht unter Gott in Verbindung gebracht. Jemand, der Gott nicht fürchtet, wird nicht bereit sein, Einstellungen, Überzeugungen, Verhaltensweisen, Lebensdinge über Bord zu werfen, wenn er erkennt, dass es Gottes Wille ist. Er wird pragmatisch sein, er wird versuchen, sich das wieder zurechtzubiegen. Wird schon, passt schon, habe ich das schon lange so gemacht. Meine Vorfahren haben das sogar schon so gemacht. Aber der Gottesfürchtige, er hat Gefallen an Gottes Geboten. Es gefällt ihm, er liebt es. Er unterordnet sich. Psalm 128, Vers 1 drückt es ähnlich aus. Glückselig jeder, der den Herrn fürchtet, der auf seinen Wegen wandelt. Der auf seinen Wegen wandelt. Gott zu fürchten heißt, ich unterstelle alles, was ich mir aufgebaut habe, was ich denke, was mich auszeichnet, unter ihn. Und sollte ich im Fortschreiten auf diesem Weg merken, da ist Ballast, der mich hält. Da ist etwas kaputt, das muss repariert werden. Dann werde ich das tun, weil ich fürchte ihn, ich liebe sein Gebot, ich liebe seine Wahrheit und ich bin bereit, jegliche Kosten zu tragen, weil ich weiß, dass es ein Weg des Glückes ist, ihm zu folgen. Wir können von der Bibel her nicht in so vielen Fragen unseres Lebens nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Das ist ein Weg des Todes, das ist ein Weg des Lebens. Aber wir können uns im Lauf der Jahre, auch das passierte nicht sofort, aber im Lauf der Jahre Grundüberzeugungen verinnerlichen. Wo wir sagen, ich bin von einer Sache zu 100% überzeugt, weil das sagt Gott klar in seinem Wort. Und ihr Lieben, es wird ein Weg des Lebens und des Erfolges sein. Mit Erfolg meine ich nicht menschlicher Erfolg immer, aber ein geistlicher Erfolg. Das Schöne ist, wir haben eine Zusage, die kannten die alttestamentlichen Schreiber noch nicht. In der ganzen Bibel gibt es nirgendwo die absolute Garantie, dass Gott ein bestimmtes Gebet erhören wird, nur ein einziges Mal. Wisst ihr, wo wir eine hundertprozentige Erhörungsgarantie haben? Also es ist keine rhetorische Frage. Bitte um Weisheit. Gut, ja gut, das war jetzt ja eigentlich bei dem Thema. Aber bitte um Weisheit. Schaut mal Jakobus 1. Es ist tatsächlich das einzige Mal, also wir finden schon in der Bergpredigt, wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber das ist nicht konkret. Aber hier gibt es ein Gebet und das dürfen wir jetzt einfach so vom Herrn annehmen und sagen, so wie er es hier ausdrückt, Jakobus 1, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft und sie, also die Weisheit, oder es, die Weisheit, wird ihm gegeben werden. Eine Bedingung gibt es allerdings, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Das ist eine hundertprozentige Zusage. Wenn ein Mensch da ist, der sagt, Gott, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ich kann nicht sagen, welcher Weg richtig ist. Gott verspricht es, wie, weiß ich nicht. Ich wünschte, da wäre der Zusatz noch in dem Vers. Der wird es so und so von Gott erfahren. Also das wünschen wir uns, dass eine Stimme jetzt spricht zu uns oder Zeichen an der Wand kommen, wie im Alten Testament manchmal. Wie, weiß ich nicht. Aber eine Sache ist klar, der Gläubige wird es zu 100% wissen. Wenn euch Weisheit mangelt, er erbitte sie von Gott. Und das dürfen wir im Glauben annehmen und dafür bitten. Aber ihr Lieben, wer das tut, der wird sich demütigen vor Gott. Der wird großes Interesse daran haben, Gott zu ehren in seinem Leben, weil sonst würde er ihn ja nicht fragen. Sonst würden wir einfach entscheiden, wie wir es wollen. Und dann gibt es eine wunderbare Zusage in Kolosser 1, und mit dieser Zusage will ich abschließen, weil sie ein weiteres geistliches Element beinhaltet, ja, das schwer in Worte zu fassen ist, aber wo die Weisheit mit Jesus Christus in Verbindung gebracht wird, nämlich heißt es, dass in Kolosser 1, Vers 27 denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann heißt es hier, dass in Christus verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, in uns lebt der lebendige Sohn Gottes. Und in diesem Sohn Gottes sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und so lasst uns mit ihm leben, mit ihm ringen um Entscheidungen. Jeder, der schon mal diese harten, großen Entscheidungen treffen musste, weiß, es ist so kräftezehrend. Und dann diese Zeit des Wartens. Jakobus 1 sagt uns ja auch nicht, wann Gott uns die Antwort gibt. Das heißt nicht, er bekommt sie am selben Tag. Vielleicht dauert es ein Jahr, mag sein, vielleicht sogar 5 Jahre. Aber die Antwort wird kommen. Und Christus lebt in uns. Und es ist der Wille Gottes. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben, dass wir in dieser Weisheit leben und wandeln. Und dass uns nicht das ereilt, was Gerock sagt, ein einfacher Weg wie durch grüne Auen, aber am Ende der Tod, sondern eine Pilgerreise, wo wir Schritt für Schritt die Fußstapfen unseres Herrn suchen müssen. Und manchmal muss man sie lange suchen, sie sind nicht klar sofort da, aber sie sind da. Beten, uns demütigen, sagen, Herr, ich weiß nicht alles, aber das weiß ich. Ich will dir folgen, ich will deine Gemeinde lieben, ich will in der Heiligung wachsen. Ich will siegreich ankommen vor den Toren der Ewigkeit. Hilf mir, lass mich nicht straucheln. Und lass mich deinen Namen groß machen mit meinem Leben, mit meinen Beziehungen, mit meiner Familie, mit meiner Arbeit, mit meiner Freizeit, mit all diesen Dingen, wo ich deinen Rat, deine Weisheit und deine Wahrheit brauche. Amen.